Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Carina Schäuble und ich spreche heute mit Michael Blumenroth über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Deutschland. Wie steht es um die Inflation nach Wegfall von Vorjahressondereffekten? Eurozone. Haben die Langfristzinsen ihr Plateau erreicht? USA. Positiver Kurseinfluss durch Arbeitsmarktbericht und Verbraucherpreise. Und schließlich Polen. Erster Eindruck nach der Wahl. Hallo Michael, heute darfst du Uli vertreten. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Wir fangen wie immer mit Deutschland an. Wir sehen derzeit fallende Inflationszahlen, wobei das teilweise daran liegt, dass im Vergleichsmonat im Vorjahr gerade frisch 9-Euro-Ticket und Tankrabatt fehlten. Das heißt, die Vergleichsbasis im September 22 ist einfach eine höhere gewesen als die Vergleichsbasis im August 22. Ist dieser Effekt zu vernachlässigen und die Preise steigen wirklich nicht mehr so stark an?
Ja, schönen guten Tag, Carina. Freut mich auch, dass ich dabei sein darf heute am Start bei dir. Ja, der Effekt vorbei, im Prinzip ist er jetzt momentan vorbei. Wir haben jetzt tatsächlich die 3 Monate gehabt, die wir letztes Jahr wo wir im Vorjahr den Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket hatten, was die Inflationsrate hat. Das hat sich jetzt natürlich umgekehrt. Ein Basiseffekt nennen wir das von Juni und August nach oben gezogen und der Effekt ist ausgelaufen. Also wir haben jetzt quasi wieder saubere Vergleichszahlen, weil diese künstlich gedrückte Inflationsrate jetzt Geschichte ist. Also relativ klar, dass die gesamte Inflation ist runtergekommen, dann noch ein Stück mehr als jetzt von den meisten Analysten erwartet. Wir hatten 6,1% noch im August gehabt im Vergleich zum Vorjahr und sind jetzt im September bei 4,5% gelandet. Aber da gibt es 2 Punkte, die vielleicht ein bisschen Wasser in den Wein reinschütten. Also es ist nicht so, dass wir jetzt gleich von der 4,5 weiter Richtung 2% wandern werden, sondern wir schauen eigentlich mehr auf die Kerninflationsrate. Und die lag im September noch bei 4,6%, also leicht über der Gesamtinflationsrate sogar. Und das ist eigentlich die Rate, auf die die Notenbanker momentan am ehesten schauen. Weil die Gesamtinflation, die ist natürlich auch durch die Energiepreise, die im Jahr 2022 sehr hoch waren, verzerrt. Aber auch hier gibt es so ein kleines Wassertröpfchen in den Wein hinein. Und zwar haben wir jetzt gerade in den letzten Wochen stark steigende Öl- und Erdgaspreise gesehen. Gerade jetzt Erdgas in der letzten Woche ein ganz Stück nach oben gekommen aufgrund der Stilllegung der Baltic Connector Pipeline. Da gibt es ja von finnischer Seite Hinweise, dass das eventuell auf Außenwirkungen zurückzuführen ist. Also es ist nicht relevant für die Gasversorgung Finnlands oder Europas, aber es ist zumindest etwas, was die Märkte wiederum nervös macht. Und das bedeutet, wir haben jetzt vielleicht auch, der Winter steht bevor, man mag es kaum glauben nach den sehr warmen Tagen zuletzt, aber es besteht natürlich das Risiko, dass wir jetzt dann doch ein bisschen kältere Temperaturen sehen werden demnächst und dass das dann naheliegenderweise einen höheren Öl- und Erdgasverbrauch mit sich bringen wird. Und jetzt sind die Preise nun schon mal angestiegen. Je höher der Verbrauch, je höher die Nachfrage, desto weiter können sie weiterhin ansteigen. Und das bedeutet, dass auch die Gesamtinflationsrate im Jahr 2024 eventuell sogar Öl- oder Gaspreise sieht, zeitweise, die jetzt über den Vergleichsdaten von 2023 liegen. Mit anderen Worten, die Energiepreise, die das gesamte Jahr 2023 ihren dämpfenden Effekt hatten auf die Gesamtinflationsrate, die könnten im Jahr 2024 eher wieder die Rate nach oben treiben. Und machen wir noch einen Schwenker zurück zur Kerninflationsrate. Das ist natürlich dann auch so ein Thema sein wird, sind jetzt Zweitrundeneffekte, Preisanstiege, die jetzt kommen. Also hier bei uns hier im Rhein-Main-Gebiet, Rhein-Main-Verkehrsverbot erhöht zum Beispiel Preise für Einzeltickets, Einzelfahrscheine jetzt um 9% im Dezember. Die Bahn hat gerade angekündigt, dass sie die Flexpreise um 5% erhöhen wird und teilweise auch Preise für die Bahncards. Und das sind halt alles so Preissteigerungen, die jetzt dann tatsächlich auch wieder reingerechnet werden müssen in die Kerninflationsrate. Und was auch wichtig ist, dass wir dieses Jahr in vielen Tarifabschlüssen Einmalzahlungen gesehen haben. Das waren diese bis zu 3.000 Euro aufgrund des Inflationsausgleichs, den man da Steuer- und Sozialabgaben frei zahlen konnte. Aber wir haben jetzt dann im Jahr 2024 dann einige Tarifverträge, die jetzt dann tatsächlich recht hohe Lohnsteigerungen für die Arbeitnehmer mit sich bringen, was natürlich für die Arbeitnehmer sehr erfreulich ist, was allerdings dann gleichzeitig auch die Kerninflationsrate, wenn diese Lohnsteigerungen weitergegeben werden müssen, auf einem relativ konstant hohen Niveau halten könnte. Also da ist so ein bisschen Unsicherheit, die jetzt reinkommt. Die Inflationsrate wird voraussichtlich im Jahr 2024 weiter sinken, wenn jetzt nicht die Energiepreise tatsächlich sehr, sehr stark ansteigen sollten oder aus anderer Preisentwicklung, die wir jetzt noch nicht absehen können. Aber der Weg bis zum 2% Ziel ist noch sehr, sehr weit. Gerade man sagt ja so, Inflationsbekämpfung, die letzten Prozentpünktchen oder Zehntelprozentpünktchen sind die schwierigsten, und das, da denke ich mal, liegt noch ein weiter Weg vor uns. Die Basiseffekte des letzten Jahres fallen jetzt zwar ja aus, aber das bedeutet nicht, dass die Inflationsraten jetzt einfach komplett auf dem Weg nach Süden sind.
Okay, ja, das ist schon ein klein bisschen ein Blick auch in Richtung Europa, wo wir Anfang Oktober bei den langfristigen Zinsen tatsächlich Mehrjahreshöchststände erreicht haben. Also zum Beispiel die 10-Jährigen, aber auch die 30-Jährigen. Und dann ging es zunächst wieder abwärts, aber jetzt eben durch die steigenden Ölpreise auch, durch den Konflikt im Nahen Osten, ging es dann doch wieder leicht steigend. Also wie siehst du da die Zinsentwicklung in Europa?
Ja, Zinsentwicklung, das denke ich mal, zum großen Teil gucken wir da mal auf die USA rüber. Ich denke, da kommen wir sicher noch im Laufe unseres Gesprächs drauf. Also die Renditen in der Eurozone, die können sich oder werden sich niemals ganz abkoppeln von dem, was in den USA ist. Das kann man darüber streiten, ob es sinnvoll ist oder nicht. Aber USA sind nun mal der Weltmarkt, der quasi der Leading-Markt, der den anderen Märkten dann noch zeigt, auch in Europa, was die Renditen und Zinsen angeht, wo der Hase hinlaufen soll. Hängt jetzt natürlich davon ab, wie gesagt, gerade von der Inflationsentwicklung. Wir haben jetzt die Ölpreise steigen gesehen bis Ende vorletzter Woche ungefähr. Dann kam es zu einem Pullback, weil das die spannende Frage ist es eigentlich, das kann man auch drüber streiten, wer ist zuerst da, die Henne oder das Ei? Je höher der Ölpreis, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Rezession kommt, sowohl also insbesondere in den USA als auch natürlich in der Eurozone, weil wir Verbraucher sind, wir müssen das Öl kaufen und einführen und haben quasi das ein Transfer von Wohlstand aus der Eurozone raus in andere Länder hinein, die das Öl verkaufen. Und für viele Firmen natürlich ist Öl- oder Erdgaspreise auch ein wichtiger Faktor, den sie neben den Strompreisen natürlich dann auch einpreisen müssen. Und das Problem ist, je höher der Ölpreis ist, desto weniger oder desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Rezession wirklich, gerade in den USA, dass eine Rezession dann doch noch kommen könnte. Da sind sich auch die vielen Marktakteure momentan noch uneinig, ob es zu einem Soft Landing kommt, ob die USA eine Rezession wirklich vermeiden können oder ob es dann doch irgendwann eine rezessive Entwicklung geben wird im nächsten Jahr, wahrscheinlich im ersten Winterhalbjahr oder zu ersten beiden Quartalen 2024. Also wenn jetzt die Ölpreise weiter steigen würden, angenommen über $100 pro Barrel, da waren wir ja fast schon verbrennt vor 2 Wochen, dann preisen die Märkte wiederum ein, dass das eine Rezession zur Folge hat. Und Rezession bedeutet, dass die Notenbanken irgendwann die Zinsen wieder senken müssen, weil sie dann der Wirtschaft wieder Hilfe und Unterstützung leisten müssen. Umgekehrt, wenn jetzt der Ölpreis fällt, kann man das auch jetzt als Entspannung sehen für die Inflationsrate. Es ist also so, dass der Ölpreis in beide Richtungen eigentlich auf die Renditeentwicklung, auf die Zinsentwicklung einwirken kann. Steigt der Ölpreis zu stark, bedeutet, dass die Zinsen, gerade die langlaufenden Zinsen, die gehen dann wahrscheinlich runter, oder die langlaufenden Renditen, weil die Märkte einfach jetzt eine Rezession einpreisen. Geht der Ölpreis tatsächlich wieder runter, was wir momentan nicht erwarten, weil einfach die Produktionskürzungen der OPEC Plus ja am Start noch sind. Das Angebot ist auch in den USA jetzt bei weitem nicht da, wo es vor der Corona-Pandemie gewesen ist. Also das Angebot ist schwach und die Nachfrage ist momentan ja noch relativ stark. Deswegen ist es unwahrscheinlich, dass die Ölpreise jetzt wieder deutlich unter 80 Dollar pro Barrel oder so fallen, wo sie im Sommer gewesen sind. Aber sollten die Ölpreise jetzt wieder einen Teil ihres Anstiegs der letzten Tage abgeben, dann würde das tendenziell auch helfen, dass die Renditen runterkämen. Also mit anderen Worten, eigentlich ist es relativ egal, was passiert. Die Renditen könnten jetzt so allmählich ihre Höchsten erreicht haben, also wie der Baseballer sagt, im letzten Inning sein. Es ist halt natürlich nicht auszuschließen, wenn aus irgendeinem Grund der schwarze Schwan vorbeiflattert und die Inflationsraten doch hoch bleiben werden, dass dann die Renditen nochmal weiter anziehen werden. Aber im Großen und Ganzen sieht es doch momentan eher so aus, als hätten wir jetzt mit den fast 5% oder mit den über 3%, die wir in den 10-jährigen Bundesanleihen gesehen haben, erstmal oben top gemacht. Wie gesagt, ausschließen kann man es nicht. Was relativ spannend vielleicht ist an den Märkten ist momentan, dass sich ja auch wieder einiges um den Spread zwischen deutschen und italienischen Staatsanleihen dreht. Gerade die 10-Jahres-Renditen werden ja von vielen streng beäugt. Da sind wir jetzt momentan wieder auf so einem Spread von 2%. Das ist eigentlich was wir auch schon Anfang des Jahres gesehen hatten, ist nicht weiter besorgniserregend, aber sollte es aus irgendeinem Grund dann zu einer Spread-Ausweitung kommen, dann würde wahrscheinlich auch die EZB dort ihr Programm aktivieren müssen, dass eine Spread-Ausweitung da vermieden wird. Also da im Großen und Ganzen ist das vielleicht etwas, wo viele Marktakteure momentan ein Auge drauf werfen. Also wie gesagt, ausschließen kann man nicht, dass die Renditen noch weiter steigen, aber wir sehen die hier in den nächsten Monaten so etwas leichter, als sie momentan sind.
Gut, dann lass uns mal rüber noch mehr Richtung USA schauen. Also in der letzten Podcast-Folge haben wir bereits über die Zinspause der Fed und über den US-Haushalt bzw. möglichen Shutdown im November gesprochen. Übrigens eine sehr empfehlenswerte Folge. Wer sie noch nicht gehört hat, war unsere 100. Podcast-Folge. Heute möchte ich nun gerne den Blick auf zwei Datenpunkte werfen, die in der Zwischenzeit publiziert wurden. Der monatliche Arbeitsmarktbericht, der typischerweise am ersten Freitag jeden Monats veröffentlicht wird, und die Inflationszahlen in den USA. Also das Jobwachstum lag im September mit mehr als 300.000 neu geschaffenen Stellen deutlich über der Erwartung, und auch die Vormonate wurden nach oben revidiert. Und infolgedessen sind eben auch dort die langfristigen Zinsen auf das höchste Niveau seit 15 Jahren gestiegen zunächst, und auch der Dollar konnte gewinnen. Auch die US-Verbraucherpreisdaten für September haben dem US-Dollar einen leichten Gewinn beschert, nachdem er dazwischen wieder Federn gelassen hatte. Wieso reagiert der Dollar positiv auf die Inflationszahlen und was ist in den nächsten Monaten deine Erwartung?
Ja, recht spannend. Wir haben da eigentlich eine sehr, also schon recht volatile Bewegung in den letzten Tagen gesehen, die jetzt auch sehr aus dem Renditebereich getrieben werden. Du hast ja schon gesagt, Carina, das sind die Renditen 10-jähriger US-Treasuries auf mehr als 15 Jahreshoch. Die 30-Jährigen haben kurzzeitig über 5% rentiert. Also das sind schon mal richtige Hausnummern für eine 30-jährige US-Staatsanleihe, 5% Zinsen. Das haben wir wirklich lange nicht mehr gesehen. Zwei Dinge, du hast es erwähnt, also der Arbeitsmarkt boomt. Der ist in den USA irgendwie nicht richtig klein zu kriegen, wie es scheint. Wir haben die Arbeitsmarktdaten gesehen, die deutlich über den Erwartungen lagen, und drei Tage vor gab es auch den Report der offenen Stellen, den sogenannten JOLTS-Report für den August. Der ist immer einen Monat hinten dran, hinter den Arbeitsmarktdaten, die dann kurze Zeit später veröffentlicht werden. Und auch da gab es einen deutlichen Anstieg der offenen Stellen, also von 8,9 Millionen wurden erwartet auf 8,9 Millionen im Vormonat auf 9,6 Millionen im August. Das hat sie jetzt auch keiner so richtig am Zettel gehabt. Wir haben momentan wieder so ein Verhältnis von offenen Stellen zum Arbeitsmarkt, zu den arbeitssuchenden Arbeitnehmern, also zu den Arbeitslosen, von 1,5. Also auf jeden Arbeitslosen käme theoretisch 1,5 offene Stellen, wenn die Qualifikationen sich denn matchen würden. Schon wieder ein Verhältnis, was jetzt angestiegen ist im Vergleich zu den 2-3 Vormonaten. Und dann kamen die Inflationsdaten, du hast gesagt, Carina, haben den Markt auch ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Es wurde ein leichter Rückgang der Gesamtinflationsrate von 3,7 auf 3,6% erwartet. Stattdessen blieb die Inflation bei 3,7%, während die Kernrate von 4,3 auf 4,1% wie erwartet gesunken ist. Also persönlich finde ich, dass so eine unveränderte Inflationsrate bei 3,7 statt erwarteten 3,6% nicht diese Bewegung der Renditen sagen wir mal, zur Folge hätte haben müssen, die dann gekommen ist. Die 30-Jährigen waren dann im Verlauf des Donnerstags um 18 Basispunkte nach oben geklettert. Die Renditen, also da ein deutlicher Anstieg, zeigt aber auch, dass die Märkte vielleicht da immer noch sehr nervös sind, was insbesondere halt die Bond-Märkte angeht. Die sind momentan ja so ein bisschen hin und her gerissen zwischen der Suche nach sicheren Häfen wegen der geopolitischen Unsicherheiten und andererseits dann halt der Erwartung, dass die FED weiterhin higher for longer praktizieren wird, also die Leitzinsen weiter auf einem hohen Niveau lassen wird. Also da hat der Markt, man hat sich da ein bisschen überreagiert, der Dollar hat dann auch zugelegt, aber er hat nicht so stark. Wir hatten auch den Euro-Dollar in den letzten Tagen mit interessanten Bewegungen gesehen. Eigentlich hat er sich tagelang nach der Entwicklung der Renditen in den USA, ging es runter mit den Renditen in den USA, dann hat der Euro zum US-Dollar zugelegt. Ging es hoch, hat der Euro wieder ein bisschen zurückgesetzt. Also er hatte bis auf 1,639 war letzte Woche angestiegen. Jetzt kam dann der Freitag, als eindeutig die Märkte im Zeichen eines Risk-Off standen, also als die Risiken vom Wochenende reduziert werden sollten. Wir haben gesehen, deutsche Nachfrage nach Gold, 2,5% gestiegen. Der Dollar hat wieder zugelegt. Teilweise handelt er unter 1,05, der Euro-Dollar, das Währungspaar. Und die Renditen sind das, was sie am Donnerstag zugelegt hatten, haben sie am Freitag wieder hergegeben. Also da ist tatsächlich sehr starke Volatilität im Markt drin. Und um zu deiner Ausgangsfrage zurückzukehren, warum der Markt oder warum der US-Dollar dann darauf reagiert hat, auf diese doch recht marginale Veränderung in den Verbraucherpreisen der USA. Ich denke, da spielt immer noch die Unsicherheit so ein bisschen eine Rolle. Es ist eigentlich, die Terminmärkte preisen nicht mehr ein, dass es zu einer weiteren Zinserhöhung in den USA kommen wird. Das ist eine Wahrscheinlichkeit von 30% ungefähr, die für einen Zinsschritt im November oder Dezember eingepreist sind. Aber im September hatten die FED offiziellen ja nochmal ihre Projektionen für die Leitzinsen für dieses Jahr und für die nächsten 2 Jahre abgegeben. Und da hatten die meisten FED-Mitglieder immer noch einen Zinsschritt nach oben erwartet. Das ist natürlich dann die spannende Frage. Wie bewertet die FED die aktuelle Gemengelage? Der Arbeitsmarkt ist ja immer noch sehr stark. Die Inflationsrate ist jetzt nicht ganz so zurückgekommen, wie jetzt erwartet worden war von den Analysten. Im Durchschnitt bedeutet theoretisch, dass die FED sich doch noch einmal mit einer Zinserhöhung aus diesem Jahr verabschieden könnte. Jetzt haben wir am Donnerstag haben wir Jerome Powell, der spricht auf einer Veranstaltung. Da werden natürlich dann alle Analysten draufschauen, ob er irgendwas sagt, was einen Hinweis geben könnte, ob die FED ihre Meinung geändert hat. Es gibt auch demnächst, am 1.11. ist ja der nächste Zinsentscheid der FED, beginnt die Blackout-Periode. Da dürfen die offiziellen Bilder nicht reden. Aber was ich jetzt in den letzten Tagen recht wichtig fand, was auch eigentlich der Auslöser für den Rückgang der Renditen gewesen ist in den USA, wenn man halt mal von der geopolitischen Unsicherheit abstrahiert, ist, dass 4 bis 5 FED-Mitglieder in der letzten Woche sich dahingehend geäußert hatten, dass dieses sehr hohe Renditeniveau, dass es der FED einen Teil der Arbeit abnimmt, weil die hohen Renditen bzw. dann auch hohe Kreditkosten bedeuten, dass die FED jetzt nicht unbedingt noch weiter an der Zinsschraube drehen muss. Wenn jemand eine Anleihe begibt, sind die Zinsen schon hoch genug oder die Rendite, die er bieten muss. Also die FED könnte sich dann eher etwas zurückhalten. Das war so der Tenor, der aus der FED kam in den letzten Wochen, dass die FED jetzt wahrscheinlich der Ansicht ist, dass man erstmal einen Schritt beiseite treten könnte und schauen kann, ob das hohe Rendite nicht schon dafür sorgt, dass die Wirtschaft jetzt ein bisschen ausgebremst wird. Wahrscheinlich im dritten Quartal wird sie immer noch recht ordentlich gestiegen sein. Aber damit die Inflationsrate runterkommt, muss da vielleicht auch in den USA die Wirtschaft mal einen Schritt kürzer treten. Und das ist das, was die FED meint, jetzt vielleicht aus dem hohen Renditeniveau herauslesen zu können. Also wichtigstes Konjunkturdatum bleiben weiterhin die Verbraucherpreise. Ich glaube, der Arbeitsmarkt ist ja eher sekundär, aber der Arbeitsmarkt unterstützt dann natürlich je nachdem, wie stark der Arbeitsmarkt ist, durch Zweitrundeneffekte, also durch Lohnpreisspiralen, könnte er die Inflationsrate weiter hochhalten. Generell bedeutet das aber weiterhin, je höher die Inflation in den USA sein würde, was ja jetzt durch die steigenden Öl- und Benzinpreise wieder etwas an Fahrt gewonnen hat, desto stärker der US-Dollar. Also mittelfristig oder kurzfristig, denke ich, dominiert auch so ein bisschen natürlich die geopolitische Sicht. Mittelfristig könnte es sein oder dürfte es eigentlich so sein, dass die Fed jetzt ihren Zinserhöhungszyklus beendet hat oder sehr nahe dabei ist, den zu beenden. Und das könnte dann mittelfristig bedeuten, dass der Euro vielleicht Potenzial oder wahrscheinlich Potenzial zum US-Dollar haben könnte. Kurzfristig, wie gesagt, hängt alles von den nächsten Verbraucherpreisdaten, dem Fed-Meeting und der geopolitischen Entwicklung ab.
Ja, Michael, danke schon mal bis hierher. Ich habe jetzt zu guter Letzt noch eine Frage zu Polen. Denn da bin ich gespannt, was deine erste Einschätzung nach der Wahl in Polen am vergangenen Wochenende ist. Ich muss vielleicht kurz vorweg schicken, dass zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch kein finales Ergebnis bekannt ist. Aber die bislang regierende konservative PiS hat scheinbar die absolute Mehrheit verloren. Und ein Bündnis aus Oppositionsparteien könnte gemeinsam regieren. Was bedeutet, also was würde das aus deiner Sicht für die Kursentwicklung des polnischen Zloty bedeuten?
Also man hat seine ersten Reaktionen schon gesehen. Auf alle Fälle würde das dem Zloty Rückenwind verleihen. Es ist so, dass auch schon im Vorfeld die Umfragen hatten sich in den letzten Tagen vor der Wahl auch schon ein bisschen gedreht gehabt. Es erschien in der vergangenen Woche nachdem lange Zeit es so aus, als würde die PiS weiter in die Regierung stellen, hatten sich schon dahingehend gedreht, dass die der Opposition Chancen zugesprochen wurden, tatsächlich dann in die Regierungsverantwortung zu kommen. Jetzt haben wir, wie gesagt, das Ganze noch nicht vollständig ausgezählt, sind auf dem besten Wege dabei und die Umfragen scheinen sich oder diese Exit-Polls, auf denen jetzt der wahrscheinliche Stimmenmehrheit der Oppositionsparteien berechnet wurden, scheint sich zu stabilisieren. Und das sieht man halt deutlich an der Reaktion der Märkte. Der Aktienindex ist deutlich angestiegen. Der liegt jetzt beim Zeitpunkt der Aufnahme 10% über dem Niveau der vergangenen Woche. Die Renditen der polnischen Staatsanleihen sind runtergekommen und der Zloty hat heute Morgen erstmal 1,6% oder 1,65% in der Spitze zugelegt zum Euro. Kam es wieder ein bisschen zurück, aber im Großen und Ganzen ist es halt so ein bisschen so eine Hoffnung, die sich jetzt im Zloty ausdrückt. Zum einen natürlich die Hoffnung, dass das Verhältnis zwischen Polen und der EU sich etwas entspannt. Das war ja leider in den letzten Monaten sehr frostig gewesen. Die EU-Funds, die jetzt an Polen hätten ausgezahlt werden sollen oder müssen, sind nicht ausgezahlt worden wegen der Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit. Das haben ja die Oppositionsparteien im Vorfeld der Wahl immer ganz deutlich gemacht, dass sie sich bemühen wollen, das Verhältnis zur EU möglichst schnell wieder zu verbessern, sodass dann auch die EU-Gelder, die jetzt tatsächlich in vielfacher Milliardenhöhe noch zurückgehalten werden, dass die dann auch fließen können. Das würde natürlich jetzt die Wirtschaft Polens schützen, auch die Struktur, die Verschuldung Polens dann ein bisschen erleichtern und das ist etwas, was den Zloty schon mal auf alle Fälle Rückenwind verliehen hat. Zum Zweiten ist es, denke ich mal, auch so ein bisschen das Problem, dass jetzt in Polen tatsächlich die PiS in vielen Institutionen, wie man das hier in Deutschland früher gesagt hat, durchregiert hat, also dann auch das Ganze mit Gefolgsleuten besetzt hat, sei es jetzt die Notenbank, das Gericht oder sei es dann auch die Medienanstalten, also das ist auch so eine Hoffnung der Märkte, dass sich da wieder so ein bisschen mehr Pluralität rausbildet, dass da die Diskussionskultur wieder anders wird, dass da andere Meinungen zulassen werden, dass da auch einfach wieder mehr Freiheit ist vielleicht zu viel gesagt, aber dass da einfach mehr Vielfalt in die Institutionen kommt, die dann auch weiterhin ins Verhältnis zur EU entspricht. Zusätzlich natürlich Investitionen aus dem Ausland, die haben dies ja schon zugelegt, nennt es ja vorhin Direct Investments und man mutmaßt, dass jetzt mit einem Wahlsieg der Opposition dann auch die Gelder aus dem Ausland, die jetzt aus Investitionszwecken nach Polen fließen, damit da deutlich zulegen können. Muss jetzt halt vielleicht dazu sagen, gibt noch zwei, drei Vorbehalte. Zum einen, die Oppositionsparteien müssen wirklich zusammenfinden. Sie sind jetzt etwas aus verschiedenen Richtung eigentlich politisch beheimatet, aber das sollte jetzt kein größeres Problem darstellen, weil sie das ja im Vorfeld so verabredet hatten. Es gibt dann noch einen schwierigeren Prozess der Regierungsbildung, also erst welche Steuerung die PES denn auftrat, die Regierung zu bilden, was mangels Mehrheit wohl scheitern dürfte. Aber das Ganze könnte sich dann durchaus noch bis zu 2 Monaten hinziehen, bis dann tatsächlich die Opposition den Auftrag bekäme. Präsident Duda stammt ja, ist ja auch sehr PES-affin. Da wäre natürlich dann auch die Frage, inwieweit er da diesen Prozess vielleicht ein bisschen verlangsamen könnte oder nicht. Aber im Großen und Ganzen ist man da optimistisch. Wir haben in Polen auch in den nächsten Jahren noch einige Wahlen, Lokalwahlen. Europawahlen sind ja auch in Polen nächstes Jahr und dann 2025 wird der Präsident wieder gewählt werden. Also da meinen die meisten Marktbeobachter, da wird jede polnische Partei schauen, dass bis dahin die polnische Wirtschaft brummt und ein ruhiges Fahrwasser kommen wird. Vielleicht noch 2, 3 Sachen zum Zloty. Zloty also sollte Rückenwind haben in der nächsten Zeit, also eher nach Richtung Süden schauen als da oben, wenn man den Euro-Zloty-Kurs betrachtet, ist natürlich 2 Sachen, die vielleicht noch stören könnten. Das ist zum einen die noch relativ hohe Inflation in Polen. Da gab es jetzt schon 2 Zinssenkungen, 75 und 25 Basispunkte. Vermutung ist, dass die Notenbank bis zum Ende des Jahres noch 2,25 Basispunkte senkt und das wäre dann vielleicht bei der derzeitigen Inflationsrate, wo ja immer noch eine 8 vorne ist, dann tatsächlich wieder hier ein bisschen niedrig, das Zinsniveau. Zum Zweiten, auch die Oppositionsparteien haben angekündigt, die sehr lockere Fiskalpolitik der PES fortzusetzen, also weiterhin sehr expansiv zu sein, was die Ausgaben betrifft und das könnte natürlich dann die Staatsverschuldung in die hohe Höhe treiben und vielleicht dann auch einige Investoren so ein bisschen ins Grübeln bringen. Aber im Großen und Ganzen ist eigentlich das eingetreten, was im Vorfeld auch von den meisten schon so postuliert wurde, dass jetzt mit dem wahrscheinlichen Gewinn der 3 Oppositionsparteien, dass dann der Zloty eher jetzt kurz- bis mittelfristig Rückenwind hat und vielleicht moderat zum Euro aufwerten sollte.
Ja, lieber Michael, vielen Dank für die Infos und auch Dankeschön an alle, die eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal.